Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Strompreise in Deutschland zählen im europäischen Vergleich zu den höchsten in der EU. Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte jedoch vor wenigen Tagen, die Energiepreise seien seit der Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke deutlich gefallen. Geht es also voran mit der bezahlbaren Energiewende oder sieht die Realität in Zukunft doch ganz anders aus, als es die Regierung derzeit bewirbt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Energieökonomen, Rohstoffhändler und Autor Dr. Lars Tschernikau. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Herr Tschernikau, der deutsche Wirtschaftsminister lobt die Energiewende als Erfolgsgeschichte. Wind und Sonne seien die günstigen Energieträger der Zukunft. Was entgegnen Sie Herrn Habeck?
Ja, das stimmt leider so nicht. Also der Fakt ist, dass die Energiepreise in Deutschland seit Jahrzehnten steigen, regelmäßig, kontinuierlich. Es ist richtig, dass die Preise heute günstiger sind als vor anderthalb Jahren. Wenn Sie mal pre-Covid gucken, also vor Covid-Zeiten, sehen Sie, dass Preise weiterhin gestiegen sind und auch steigen müssen, da die Gesamtenergiekosten weiterhin steigen in Deutschland.
Vor wenigen Tagen wurde auch eine Studie veröffentlicht, in der unter anderem die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erklärt, dass sich die Energiepreise in der Bundesrepublik künftig eben nicht vergünstigen werden. Stimmen die dortigen Einschätzungen mit Ihrer Analyse überein?
Hundertprozentig. Also die Energiepreise müssen höher gehen, vorausgesetzt der Staat zahlt nicht mehr an Subventionen. Also wenn man die Kosten betrachten, was nicht unbedingt gleich den Preisen sein muss, das ist tatsächlich so, dass die Kosten weiter steigen müssen. Ich hätte dazu auch mit Professor Grimm sogar letzte Woche kurz sprechen können in Frankfurt.
Frau Grimm macht in ihrer Studie ja auch darauf aufmerksam, dass Deutschlands Zukunft neben den erneuerbaren Energien eben auch bei Gaskraftwerken liegt, die als Notreserve gehalten werden müssen. Welche Rolle wird Gas als Energieträger in Zukunft tatsächlich spielen?
Gas wird eine sehr wichtige Rolle spielen, aber überlegen Sie sich mal Folgendes. Wir schalten Kohle, Kernkraft und eigentlich wollen wir auch Gaskraft abschalten langfristig, ja? Und wollen das praktisch ersetzen durch Wind und Solar. Und dieses Ersetzen bedeutet aber, ich muss Wind und Solar mehrfach überbauen, ausbauen, also viel mehr installierte Leistung einbringen als zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Darüber hinaus brauche ich einen Kurzzeitspeicher, Batterie. Dann brauche ich auch einen Langzeitspeicher, Wasserstoff. Und dann brauche ich immer noch wahrscheinlich noch ein Backup-Kraftwerk wie ein Gaskraftwerk, was einfach zur Verfügung steht, falls es mal ganz schlicht ist im Winter oder irgendwas. Das heißt ja, vier Systeme, um dieses eine Kraftwerk vorher zu setzen. Und darüber hinaus brauche ich dann noch eine Netzintegration, also die ganzen Leitungen und den riesigen Aufwand an Netzintegration, die notwendig ist, um eben diese nicht regelbaren Wind- und Solarströme im Netz zu nutzen. Das heißt, am Ende ersetze ich ein System mit fünf Systemen. Und damit muss es teurer werden. Es geht gar nicht anders. Es ist reine Ökonomie, reine Physik.
Wir sehen ja jetzt schon etwa an den Rändern von Autobahnen Solarkraftfelder. Wir sehen natürlich auch die Windkraftanlagen in der Umgebung. Wie würde denn Deutschland aussehen, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien so vonstatten ginge, wie sich das Herr Habeck vorstellt?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also der Grund, warum wir eben so große Flächen brauchen an Solarpaneelen oder auch mit Windrädern, liegt daran, dass die Energiedichte von Wind und Solar so gering sind. Das heißt, dass die Energie, die auf die Erde kommt pro Quadratmeter, die ist eben begrenzt. Und zwar sehr, sehr gering. Und deswegen brauche ich diese großen Flächen. Darüber hinaus kommt, dass zum Beispiel in Deutschland ein Solarpanel nur 11% der Zeit tatsächlich Strom erzeugt. 89% der Zeit sitzt es da, weil es dunkel ist oder wirklich ist oder weil es schneit oder weil es regnet oder was auch immer. Das heißt, ich habe einen riesen Aufbaubedarf, um nur annähernd an die gleiche installierte Leistung zu kommen, zum Beispiel eines Kohle- oder Gaskraftwerks oder Kernkraftwerkes. Und das Interessante ist eben, um diese großen Mengen zu bauen, brauche ich erstmal Energie und Rohstoffe, die einen großen Teil aus China kommen.
Robert Habeck erklärte gestern in einem veröffentlichten Video, dass Deutschland zwar aktuell mehr Energie importiere aus dem Ausland, als es exportiere. Er lobte dies allerdings und sagte, dass diese importierte Energie günstiger sei, als wenn man diese in Deutschland herstellen würde. Können Sie ihm soweit folgen?
Also das mit den Importen und Exporten ist natürlich sehr, sehr interessant. Sie können sich vorstellen, dass wenn in Europa, sage ich mal, in 10 Jahren, wenn viel mehr Sonne und viel mehr Wind da ist, können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn es sonnig ist. Dann ist Strom am Markt im Überfluss. Übrigens am Wochenende war der Strompreis negativ. Minus, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro. Deswegen, weil zu viel Sonnenstrom da war und keiner wollte ihn. Das heißt, am Ende müssen die Stromerzeuger zahlen, damit jemand den Strom abnimmt. Jetzt kann ich Herr Habeck sagen, ich habe jetzt diesen Strom aus Holland zu minus 200 Euro eingekauft und damit sehr, sehr günstig. Das ist richtig. Aber ich kann mir nicht sagen, dass das ökonomisch richtig ist oder Sinn macht. Weil man kann ja nicht zu negativen Preisen Strom handeln. Und die Schweiz kann es sicherlich machen, weil die Schweiz kann den negativen Preis den Strom nehmen, kann dann ihre Wasserkraft hochfahren, ja, also kann praktisch das Wasser hochpumpen und dann, wenn es gebraucht wird, wieder runterlassen. Aber in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, wir haben nicht genug Berge.
Nun sind Sie ein Verfechter der Kohle. Sie haben auch beruflich mit dem Im- und Export von Steinkohle zu tun. Die Kohleverstromung, die soll in Deutschland ja nach der Atomkraft die nächste Energiequelle sein, die abgeschaltet werden soll. Warum ist das für Sie ein Fehler?
Naja, wir hatten vorhin schon erwähnt, dass Wind und Solar eben nicht regelbar sind. Das heißt, sie sind nicht immer verfügbar. Das heißt, es bedarf immer mehrerer Backup- und Speichersysteme, um Wind-Solar überhaupt zu integrieren. Diese Backup- und Speichersysteme, die bestehen heute praktisch gar nicht. Wir haben gar nicht die Batteriemöglichkeit oder Wasserstoff sowieso nicht. Das heißt, am Ende ist die Backup- und Speicherkapazität immer ein bereitstehendes Kraftwerk, entweder Gas oder Kohle. Wobei Gas noch schneller hochfahrbar ist als Kohle. Wenn ich jetzt aber die Kohle runterfahre und aus der heimischen Kohle, mache ich mich natürlich noch mehr von Importen abhängig, A. Und B, selbst aus Klimagesichtspunkten ist Kohle wahrscheinlich besser oder genauso wie Flüssiggas importiert aus den USA. Also selbst das macht keinen Sinn. Also rein aus ökologischem Sinn macht es sogar keinen Sinn. Ökonomisch sowieso nicht. Denn Kohle ist immer die günstigste Art und Weise, Strom zu erzeugen. Das ist auch der Grund, warum Indien, Vietnam, China, Pakistan, Bangladesch Kohle weiter ausbauen. Das sind 3,3 Milliarden Menschen der Welt.
Aber ist der Kohleabbau im Vergleich zu Solar- und Windenergie nicht bedeutend kostenintensiver? So wird es politisch jedenfalls erklärt.
Natürlich nicht. Denn Sie müssen sich ja überlegen, Strom kann man jetzt messen in Kilowattstunden. Aber Strom ist ja keine Ware. Strom ist ja ein Service. Ist ja eine Verfügbarkeit von Strom, wenn ich ihn brauche. Um diese Verfügbarkeit herzustellen, bedarf es eben nicht nur der Kilowattstunde, die vielleicht mal mein Solarpanel herstellt, sondern es geht um das ganze System. Und die gesamten Systemkosten für Wind und Solar sind viel, viel höher. Viel, viel höher als zum Beispiel Systemkosten eines Kohlekraftwerkes oder eines Gaskraftwerkes oder sogar eines Kernkraftwerkes. Und es ist ökonomisch auch relativ klar, aber es ist komplex, weil es eben ein Gesamtsystemkostenbetrachten ist, weil es nicht eine Teilkostenbetrachtung ist, die wir in der Presse immer wieder hören. Wir hören immer wieder in der Presse Teilkosten berechnen.
Nun gibt es zwei Arten von Kritikern der deutschen Energiepolitik. Die einen sagen, diese Strategie ist so gar nicht umzusetzen. Die anderen sagen, es wäre irgendwie zu realisieren, aber für den Stromkunden nicht bezahlbar. Wozu gehören Sie?
Ich gehöre langfristig zu der ersten Kategorie. Also ich glaube nicht, dass es langfristig ökonomisch und ökologisch möglich ist. Wir werden in eine Zeit hineinraten, wo wir nicht mehr genug Energie verfügbar haben. Und wo am Ende dadurch die Strompreise so stark nach oben gehen, dass einfach wahrscheinlich die Bevölkerung sich auch dagegen wehren wird und muss. Also ich halte es auch wirklich aus rein ökonomischer und ökologischer Sicht als einen großen Fehler, hauptsächlich auf Windsolar zu setzen. Wir müssen hauptsächlich auf regelbare Energie setzen, Kernkraft, Kohlekraft, Wasserkraft, Gas, all die Sachen. Wind und Solar kann vielleicht einen Teil dazu beitragen, einen kleinen Teil. Aber denken Sie daran, je mehr Wind und Solar im System sind, je teurer sind die Gesamtkosten. Immer.
Der grüne Wirtschaftsminister wird dennoch nicht müde, für den deutschen Weg auch im Ausland zu werben. Sie selbst sind international viel unterwegs und gut vernetzt. Wie blickt man denn im Ausland auf die Energiepolitik der Bundesregierung?
Also ich habe in der Tat die Möglichkeit, sehr, sehr viel international mit verschiedenen Regierungen, mit großen Unternehmen zu sprechen und auch zu verhandeln. Und ganz ehrlich, wenn ich ehrlich sein darf, die lachen. Also im Ausland wird über Deutschland gelacht, weil es ja ganz klar ist, dass Deutschland ein Problem hat. Denn wenn wirklich Solar günstiger wäre, dann wäre ja Deutschland führend, oder?
Abschließend, Sie sagen selbst, mit Blick auf bezahlbare Energie haben wir eigentlich gar kein Riesenproblem. Wir machen uns nur ein Riesenproblem. Was würden Sie denn ändern, wenn Sie jetzt am Kabinettstisch mitsitzen würden und die deutsche Bundesregierung beraten könnten? Was wäre Ihr konkreter Masterplan für die nächsten Monate und Jahre?
Also ich würde ganz schnell nur einige Milliarden, aber nicht Billionen Euro investieren in Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke. Ich würde sofort aufhören mit Wind- und Solarausbau. Sofort. Das würde mir riesig viel Geld sparen. Ich brauche den ganzen Netzausbau, brauche ich gar nicht zu machen. Und ich brauche nur unsere bestehenden Kraftwerke zu erneuern. Mit relativ wenig Geld. würde die effizienter machen, ökonomisch und ökologisch effizienter machen, mit den besten Filtersystemen und so weiter und so fort. Deutschland hätte geringere Strompreise, wäre sauber und wir würden uns sehr, sehr viel Geld sparen.
Ein Gespräch war das mit dem Energieökonomen, Rohstoffhändler und Autor Dr. Lars Czernikau. Sein aktuelles Buch Unbequeme Wahrheiten über Strom und die Energie der Zukunft ist aktuell im Handel erhältlich. Herr Czernikau, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr und danke für Ihre herausfordernden Fragen.